Willkommen zur Episode Nummer 63 von der urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Ziska und mein Internetname ist Distelfliege und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem sonnigen Montag. Ich hoffe, ich kriege das auch heute gleich hochgeladen. Und ich habe für euch heute wieder was zum Stricken, Spinnen, urbane Selbstversorgung und was ich gerade toll finde. Und die urbane Selbstversorgung ist diesmal eine Buchbesprechung. Oh, meine Übersteuerung. Zuerst komme ich mal zum Housekeeping. Und da wollte ich mich wie immer bedanken für euer Feedback zur letzten Folge und auch zu der vorletzten Folge noch. Und vielen Dank fürs Flattern an Trash Queen und für die E-Mail an Edith. Ich habe die E-Mail noch nicht beantwortet oder halt ja, aber sie ist auf jeden Fall, wird immer gelesen. Und dann wollte ich mich noch bei Ella bedanken und Murmansk für die Diskussion zum urbanen Selbstversorgungsthema die letzte Zeit. Das hat mir echt geholfen, darüber nochmal nachzudenken und mich daran erinnert, dass ich mich wieder mal mit dem Thema Globalisierung auseinandersetzen könnte. Das habe ich ja mal ein bisschen mehr gemacht, aber es ist jetzt wieder seit 3 Jahren ein bisschen hinten runtergefallen. Und ich finde es halt sehr schwierig, die Zusammenhänge zu raffen und halt alles so richtig darzustellen. Und halt ja, so diese Ökonomie-Themen finde ich furchtbar schwierig. Letztendlich, wenn man sagt, global denken, lokal handeln, kommt man um diese Themen einfach nicht drum herum. Und ich fand die Diskussion sehr, sehr anregend. Ja, dann habe ich hier noch ein bisschen Geschwafel fürs Housekeeping. Ich hatte seit einer Woche das Gefühl, mein Internet ist lahm geworden und also es ist nur das WLAN, was betroffen ist. Also mein WLAN-Router von der Drosselcom ist ziemlich schwach geworden oder halt auf einmal, er hat jetzt immer so Aussetzer und ich hatte schon Angst, dass jemand anderes über den Router ins Internet geht und dann so böse Filme runterlädt und wir kriegen dann eine Rechnung und so. Ich habe zwar alles getan, um so das abzusichern mit eben Passwort, was da ganz, ganz schwierig ist und Mac-Filter, dass nur bestimmte Geräte zugelassen sind, aber ich habe jetzt auch gerade gelesen, dass halt Mac-Filter auch nur, ja, es ist halt keine große Sicherheit, wie man immer denkt und naja. Ich habe auch schon versucht, den Router auf einen anderen Kanal als die anderen Netze in der Umgebung einzustellen und das hilft dann manchmal wieder, wenn man einen besseren Kanal findet, aber irgendwie scheint das Gerät einfach schwächer geworden zu sein, ganz grundsätzlich. Naja, also wenn von euch jemand Tipps hat für, das WLAN-Router-Signal stärker zu bekommen, dann sind die auf jeden Fall gern genommen. Ja, habe ich noch was zum Housekeeping? Nein. Und deswegen geht's jetzt direkt weiter mit dem Stricken. Jo, also, ich stricke gerade jetzt beim Podcasten immer noch die Naive Socks von Spilly Jane und ich bin aber jetzt gerade so weit, dass ich die zweite Spitze anfangen kann und da das Top-Down Socken sind, bin ich vielleicht heute fertig damit, juhu, und dann freue ich mich schon das nächste Paar Socken aus meinem Sockenclub anzuschlagen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt mal so bei Ravelry in meine Projekte geguckt und ich habe wirklich nichts groß gestrickt außer Socken in den letzten Monaten. Also gefühlt habe ich sehr lange nichts Größeres mehr gestrickt. Ich hatte letztes Jahr ja auch ein ziemlich stressiges Jahr und ja, ich brenne irgendwie drauf, mal wieder was Richtiges in Anführungszeichen zu stricken, was Größeres, eine Strickjacke und so und oder ein Tuch. Und beim letzten Spinntreffen am Samstag hat Madison Lane auch mich gefragt, ob ich denn das Laminaria schon angeschlagen habe, was ich aus meinem Merino und Tencel Lace Garn stricken wollte. Und habe ich natürlich auch noch nicht gemacht. Also ich stricke ja sehr langsam im Moment. Aber ich wollte jetzt wirklich mal was Größeres wieder anfangen. 2, 4, 6, 18, 12, 14, noch 2. Ich habe jetzt ja, habe ich letztes Mal erzählt, die Maschenprobe für den Ribby Cardi von Bonne Marie Burns gestrickt und ausgezählt. Und jetzt möchte ich den eigentlich unbedingt anfangen. Und ich muss mir noch die Anleitung kaufen. ich habe zufällig in einem Altkleidersack von irgendwem, ich weiß nicht, wie dieses zu mir gekommen ist, eine Strickjacke gefunden, die genau der Stil ist wie der Ribby Cardi. Und die gefällt mir wahnsinnig gut. Sie ist mir nur halt ziemlich zu groß und deswegen wäre es wirklich schön, so eine Strickjacke in meiner Größe zu haben, die mir dann passt. Ja, also es ist eine, ich würde sagen, Unisex-Strickjacke mit gerippten Ärmeln und einer Vorderseite mit Reißverschluss in glatt rechts. Wie sie hinten ist, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich habe halt, und dann hat die so an den Ärmeln so Raglan-Ärmel, glaube ich, also so, die, wo das dann so schräg an den Schultern, diese schräg eingesetzten, und die Ärmel haben eine andere Farbe als als die Frontseiten. Und ich habe wirklich diese zu große Strickjacke, die trage ich jetzt total gerne und sie sieht wirklich super, super gut aus. Also ich bin ja nicht so die Person, die gerne feminine Sachen trägt. 2, 4, 6, 18, 12, 14. Okay. Und deswegen, also ich mag gerne karierte Hemden und Cargo-Hosen und so. Strickjacken, die so ein bisschen kärlich aussehen, und der Ribby Cardi erfüllt das auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob der irgendwie so eine Taillenformung hat, aber sieht auf jeden Fall toll aus. Bisschen Bammel habe ich vor dem Reißverschluss, aber es muss unbedingt ein Reißverschluss rein. Es kann nicht einfach nur Knöpfe sein, weil der Reißverschluss ist einfach für Styling unabdingbar, würde ich so sagen. So, jetzt kann ich die Spitze. Oh, kann ich ernsthaft mit den Abnahmen für die Spitze anfangen? Ja, und genau, das muss ich unbedingt anfangen. Habe ich total Lust drauf. Es ist ein zusammengesetzter, also nicht in der Runde gestrickt, wo man Vorderteil, dann das andere Vorderteil, das Rückenteil zusammennäht. Ich habe sowas noch nie gemacht und ich habe so ein bisschen Angst, dass es mir misslingt, aber tja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Vielleicht werde ich dann mal nochmal dieses Little Red in the City lesen und gucken, was ich da für Tipps für die optimale Passform für mich rausziehen kann. Ich habe ja keine, also so gut wie wenig Oberweite, und dann reicht es bei mir eigentlich, wenn die Sachen gerade runtergestrickt sind. Und ja. Von daher, also mir passen halt auch so kerlige Sachen ganz gut von meiner Körperform her. Ja, den will ich unbedingt anfangen. Dann hatte ich jetzt noch einen Nachtrag zu den Socken, die ich jetzt ja fast am Fertigmachen bin, und zwar das Welsh Heel von Nancy Bush. Ich habe das in der Folge 58, so lange stricke ich diese Folge, die Socken nämlich schon, habe ich es schon mal erwähnt. Und da macht man wirklich so Umschläge und macht dann nichts, um diese Umschläge kleiner zu machen, sondern man strickt die irgendwie ab und das entstehen dann wirklich auch so kleine Lace-Löcher mitten in der Fersenrundung. Also ich bin mal gespannt, wie das wird beim Tragen. Also es gibt so eine Zusammenstrickerei in der folgenden Reihe, die diese Lace-Löcher etwas abmildern, wenn ich jetzt die. Also eigentlich ist nur das erste Loch, wo ich die erste verkürzte Reihe der Fersenrundung gestrickt habe, das ist wirklich sichtbar. Auf der anderen Seite sind überhaupt keine Löcher sichtbar. Bei mir ist es halt so, dass die Fersen werden immer asymmetrisch. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Eine Seite sieht immer anders aus wie die andere. Und ich finde jetzt dieses Welsh Heel, die werden auch unterschiedlich gestrickt. Also es ist nicht ganz symmetrisch, die Technik. Ja, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, doch, die ist schon symmetrisch, die Ferse. Die hat in der Mitte so eine Naht irgendwie, eine Naht aus linken Maschen. Ich bin mal gespannt, wie die dann sitzt und wie hält, also wie die haltbar ist. Und ja, wenn ihr dieses Welsh Heel mal, diese malisische Ferse kennenlernen möchtet, dann kann ich die Naive Socks von Spilly Jane empfehlen. Es muss allerdings, ist ein Fehler in der Anleitung, die ich habe. Und ich meine, der ist auch noch nicht korrigiert worden. Da fehlt ein Knit One in. Muss ich mal kurz die Anleitung zur Hand nehmen. Ups. So, hier bin ich. Also bei dem Segment Turn Heel, da gibt es drei Reihen, wie man. Es gibt so eine Art Setup Row und dann Row 2 und Row 3 und dann heißt es Repeat Rows 2 and 3 until you have 18 stitches left on a needle. Also wiederholt die Reihen 2 und 3. Und in der Reihe 2 ist alles noch richtig und bei der Reihe 3 gibt es diesen Center Stitch, Midpoint Stitch. Das ist eine linke Masche, da steht dann P1, also Purl 1. Und hinter dem Purl 1 für den Midpoint Stitch fehlt ein Knit 1. Danach kommt Knit 2 together. Und wenn man dieses Knit 1 zwischen dem Purl 1 und dem Knit 2 together noch einfügt, dann wird die Ferse richtig. Ansonsten wird es eine Katastrophe. So, und dann komme ich zu dem Strickthema, was ich letzte Woche schon angedeutet habe, nämlich über Nadeltaschen, also meine Traumnadeltasche, die ich noch nicht besitze. Ich habe immer noch Röchel irgendwie, aber es scheint sich schon ein bisschen zu lösen, also. Ist ja besser als nichts, aber so ein bisschen nervt es schon. ja. Die ideale Nadeltasche. Ich habe mir eine Nadeltasche genäht, die ist eine Katastrophe. Da habe ich mir zuerst überlegt, was soll alles rein? Was soll dort alles Platz finden? Und habe dann für alles Fächer und Täschchen genäht. Und habe dann quasi so eine Art Mappe gemacht, die man auf- und zuklappen kann. Also so ein wie einfach ein Rechteck, was man, wenn man es zuklappt, wird das eine quadratische Tasche. Und das Innenleben ist quasi benäht mit Aufsätzen und Taschen und Fächern für die Sachen, die da reingehören. Ist eigentlich vom Gedanken her nicht gar nicht so falsch. Das Problem ist aber, dass ich das nicht bedacht habe, dass Nadeltaschen etwas haben müssen, was die den Inhalt am Rausfallen hindert. Also wenn man so einen Stricknadeln sind ja glatt. Und wenn ich dann Fächer habe, wo man zum Beispiel Nadelspitzen für Interchangeables reinsteckt und die Tasche wird irgendwie kurz mal über Kopf gehalten, fallen alle Nadelspitzen raus. Oder die Nadelspiele fallen raus, die Häkelnadeln, die Zopfnadeln, es fällt alles durcheinander raus. Es ist einfach furchtbar. Und dann habe ich gesehen, dass es auch Nadeltaschen zum Rollen gibt. Die haben oben meistens so eine Taschenklappe, die man nach innen umschlägt, sodass schon mal oben geschlossen ist und dann wird alles eingerollt und dadurch wird der praktisch der ganze Inhalt gesichert. Also die Taschenklappe sichert schon mal alles durchs Rausfallen und durch die Einrollerei wird dann alles stramm und es rutscht nicht mehr so rum. Also muss die Tasche schon mal zum Rollen sein. Also diese Mappe, da hätte ich machen können, aber dann hätte jeder einzelne Fach hätte so eine Art Taschenklappe gebraucht, die ich so mit kleinen Druckknöpfen zum Verschließen und das ist dann ja auch ein bisschen unpraktisch. Also in meiner Nadeltasche sollte Platz sein für Interchangeable Sets, also das sind diese Nadelspitzen, die man mit Seilen kombinieren kann zu verschiedenen langen Rundnadeln. Da sollte dann sowohl die Seile als auch die Spitzen Platz finden. Und es sollte ein Fach geben für die Nadelschlüssel und Stopper und das Zubehör. Also man muss ja immer mit so einem Schlüssel dann die Seile mit den Spitzen zusammenschrauben und so. Dann brauche ich ein Fach für Maschenmarkierer. Ich brauche ein Fach für ein Nadelmaß und eine Schere. Ich brauche was, wo Stopfnadeln rein können. Dann was, wo eine Nagelfeile reinpasst, weil es gibt nichts Schlimmeres zu stricken und dann reißt irgendwie ein Fingernagel oder man hat eine raue Stelle und dauernd verhängt sich dann das Garn da drin. Das ist furchtbar. ein Fach vielleicht für Notizzettel, weiß ich nicht. Jetzt gibt es ja das digitale Zeitalter, wo alles auch auf dem iPod und so weiter gespeichert werden kann. Dann hätte ich noch gerne ein Fach für einen Bleistift, für Häkel- und Zopfnadeln und für Nadelspiele habe ich schon eine extra Nadeltasche, mit der ich super zufrieden und glücklich bin. Deswegen müssten in die Hauptnadeltasche keine Nadelspiele mehr rein. Ja, ganz schön massiv, was da rein muss. Und ich will mir eine zum Rollen dafür nähen. Also ich habe festgestellt, dass was ich in meiner Nadelspieltasche habe, ich einzelne Fächer für Rundnadeln, weil es ist nicht nur eine Nadelspieltasche, sondern es ist eigentlich meine Sockennadeltasche. Und ich habe auch ein paar 2,5 und 2 mm Sockenrundnadeln für solche Sachen wie Magic Loop, was ich ja auch gerne mache. Obwohl ich ja wirklich die Nadelspieltante bin. Mein Favorite sind echt die Nadelspiele. Ja, also diese Rundnadeln, die gehen sehr gut, wenn man ein breiteres Fach hat, wenn man dann einfach das Seil so rundrollt und das dann in das Fach reinschiebt, dass die Spitzen oben rausgucken. Das passt sehr gut. Und sowas würde ich dann wahrscheinlich auch in so eine Tasche zum Rollen integrieren, solche Fächer. Und Ja, also was mir nicht so klar ist, wie ich dann in diese Rolltasche so die für Nadelmaß, Schere und die Maschenmarkierer und so, wie ich das mache, weil, also immer wenn was nicht, es muss ja alles irgendwie so angeordnet sein, dass sich zwei Stellen, wo man es dann immer umknicken kann, wenn man es zusammenrollt, ergeben. Und soll dann nicht so irgendwie. Zum Beispiel das Nadelmaß kann dann nicht in einem Fach sein, was quer über eine Sollknickstelle sich erstreckt. Naja, da bin ich ja mal gespannt, wann ich dann dazu komme. Und wenn ihr irgendwie tolle Nadeltaschen genäht habt oder gekauft, dann freue ich mich auf jeden Fall über Tipps. Und das war's dann vom Stricken. Boah, wir sind schon 20 Minuten hinter uns und ich bin erst beim Stricken. Aber der Rest wird eher etwas kürzer. Dann komme ich zum Spinnen und jetzt hätte ich hier eine Abnahme stricken müssen. Beim Spinnen habe ich einen Videotipp für euch eigentlich nur und zwar. Ja, ich könnte noch sagen, was ist auf meinen Spindeln und Spinnenrädern und so weiter. Ich habe beim Spinntreffen was fertig gemacht, nämlich ein Probebett, was ich auf meiner Kardiermaschine kardiert habe, aus brauner spanischer Merino-Wolle und südamerikanischen bunten Merino-Kammzügen und ein klein bisschen Glitzer. Habe ich so ein braunes mit dezenten Herbstfarbenanklängen Bett gekurbelt und das habe ich fertig gesponnen und habe daraus einen Zwirnball gemacht und dann zwirne ich noch ganz fleißig mit der Andenzwirnmethode auf der Fußspindel ein Merino Ashford Seiden Garn, was ich schon vor einer Weile gesponnen habe. Das ist eine Faser, die ich bei der letzten Tour de Vlies gewonnen habe. Und ja, die ist ganz toll. Und das war es erstmal gerade von meinen Projekten. Und dann kommt jetzt der Spinnvideo-Tipp. Ich habe nämlich den Kanal von der Shanti Manu auf YouTube abonniert und da hatte sie jetzt so ein Video hochgeladen, wie man diese bunten Spinnfliese, die so auf Trommelkarten hergestellt wurden, verspinnt. Und da hat sie total viele Vorlagen kardiert, also verschiedene Fliese, wie die aussehen können. Und zeigt dann so, wie sie diese zum Spinnen vorbereitet und was verschiedene Spinnmethoden für verschiedene Farbverläufe ergeben können. Und da hat sie sich wirklich sehr Mühe gemacht und sie scheint auch eine Kameraperson zu haben, die dann so richtig schön auch ranzoomt und so. Also es ist schon fast halb professionell gemacht, das Video, und es hat mir Spaß gemacht, es zu gucken. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in den Shownotes. Und dann komme ich zur urbanen Selbstversorgung. Ich wollte diesmal ein Buch besprechen. Ich habe mir aus der Bücherei ein E-Book ausgeliehen und es nennt sich Reparier mich, Erste Hilfe für Handy, Schuh und Co. von Nick Harper. Ich habe gedacht, ja, das ist eigentlich auch ein tolles Nachhaltigkeitsthema. Ups, habe ich hier falsch? Nee, alles gut. Da sollen angeblich eben 108 Repariertricks und Tipps sein für alle möglichen Alltäglichkeiten des modernen Lebens, also wie man Haushaltsgeräte, Möbel, Fahrrad, Geschirr, Wäsche, Waschmaschine, was man da so alles reparieren kann. Und das verspricht Also es versprach halt sehr, sehr praktisch zu sein, das Buch. Ich habe das dann nicht komplett gelesen, sondern erstmal quer gelesen und schon beim Querlesen war mir mehr oder weniger klar, dass ich es nicht durchlesen würde. Und jetzt sind wir schon in der Besprechung. Also viele Tipps fand ich sehr langweilig und sehr selbstverständlich. Also etwas, was ich mir auch selber habe denken können. Das Extrembeispiel ist, wie repariere ich meine Digitalkamera? Da sind dann 3 Seiten Ausführungen dazu, dass man sicherstellen soll, dass der Akku aufgeladen ist und dass die Speicherkarte nicht schon voll ist, dass man die Speicherkarte leeren und den Akku aufladen soll. Und Entschuldigung, dafür brauche ich kein Reparaturbuch und Akkuladen läuft für mich nicht unter Reparatur. Ähnlich ist es mit dem Fernsehreparieren. Da beschränkt sich das eigentlich auf, liest die Bedienungsanleitung, schließt die Sachen richtig an und stell sicher, dass irgendwie keine Sicherung durchgeknallt ist. So stelle ich mir kein Reparaturbuch vor. Was ich auch nicht so gut fand, war, dass man am Anfang gibt es eine Liste von Dingen, die man da haben sollte. Und diese Liste war eigentlich überschaubar. Da war ich auch ganz froh und dachte, ja, so das meiste habe ich ja, so Schraubenschlüssel, Bohrmaschine. Und in dem Buch braucht man dann ganz viele Sachen, die man nochmal kaufen muss, um diese Tipps zu befolgen. Halt hauptsächlich spezielle Pasten wie Schuhreparaturpaste, Silikagel, WD-40, na gut, WD-40 sollte man immer haben. Das ist so ein Entrostungsspray, was alles wieder gängig macht, was nicht gängig ist. Und ja, oder zum Beispiel, wie repariere ich den Wasserkocher? Da wird dann beschrieben, wie man den entkalkt. Also, Entschuldigung, aber das ist echt lahm. Es ist echt lahm, oder? Na gut, lahm ist eigentlich auch nicht so das tolle Wort. Das ist nämlich ableistisch. Das heißt, Leute, die nicht richtig laufen können. Und das blüht mir ja auch irgendwann, wenn ich älter werde, mit meinen Knien. Also es ist nicht langweilig. Es ist langweilig, unoriginell und man weiß das alles. Fahrradbremsen einstellen habe ich mit Interesse gelesen, weil das etwas ist, was ich, wenn man nicht meine Fahrradbremsen, muss ich 1 bis 2 Mal im Jahr wechseln lassen, weil ich die so runter nutze. Und ich mag das, also einstellen müssen der Bremsen finde ich immer furchtbar und da bin ich dann froh, das machen zu lassen. Ich habe es einmal selber gemacht und fand es relativ anstrengend. Und ich hatte schon wieder halb vergessen, wie das geht. Und dann habe ich geguckt in dem Buch und so was da steht, kann ich mir wirklich selber denken. Also ich würde da sagen, geht lieber zum Fahrradladen des Vertrauens, wenn ihr die Bremsklötze selbst wechseln wollt. Und lasst es euch da eben kurz erklären, so wie ich das damals gemacht habe. Damit kam ich zurecht. Es hat halt seine Zeit gedauert, aber ich habe es dann erfolgreich geschafft. Mit diesem Buch hätte ich es nicht geschafft. Weil da fehlt zum Beispiel die Anleitung, wie man bei diesen V-Brakes die Symmetrie herstellt, also dass man, wenn man oben am Bremshebel zieht, dass sich dann beide Backen gleich fest auf die Felge zubewegen. Da gibt es nämlich Einstellschrauben dafür. Ja, also es gab auch ein paar Sachen, die gar nicht so doof waren. Also zum Beispiel cool, dass man hinten diese Kühlrippen am Kühlschrank zweimal jährlich reinigen sollte, damit er nicht von seiner Kühlleistung was einbüßt. Fand ich ein guter Hinweis. dann, wie man Scheren und Messer schärft. Das finde ich sehr gut. Obwohl, ob jetzt es wirklich hilft, mit der Schere Sandpapier durchzuschneiden, dass sie dadurch schärfer wird, das weiß ich nicht. Muss ich nochmal ausprobieren. Ich habe da so ein paar stumpfe Papierscheren. Und was ich originell fand, aber wahrscheinlich nie machen werde, ist das Grasrad. Also wenn man Platten am Fahrrad hat und kein Flickzeug und dann kann man das den Schlauch ausbauen und dann so Gras von der Wiese rupfen und unter den Mantel stopfen und damit dann noch bis zum nächsten Fahrradladen kommen. Werde ich wahrscheinlich nie tun, weil bis man so viel Gras ausgerupft hat, den Mantel ausgestopft und alles wieder montiert hat, habe ich das Fahrrad schon 100-mal angeschlossen mit den Platten und wäre losgegangen, mir wäre von zu Hause Werkzeug und Flickzeug zu holen, an den Ort des Geschehens zurückzukommen und es zu flicken. Ja, und es sind halt schon noch so ein paar Haushaltstipps zum Putzen von Entrosten von Eisenpfannen und Besteckputzen, Wäschfleckentfernung und so drin. Das ist ja nicht falsch und so, aber diese Tipps kriege ich auch im Internet für lau. Und ich würde halt sagen, Nick Harper, reparier mich, erste Hilfe für Handy, Schuh und Co. Es lohnt sich nicht. Also wenn es euch in der Bücherei nachgeschmissen wird, dann könnt ihr euch das vielleicht mal leihen. Aber eigentlich Zeitverschwendung, würde ich sagen. Also und auch wenn man sich dann da so durchguckt durch die Tipps und dann interessiert ein Kapitel anfängt und dann enttäuscht feststellen muss, da wird einem nur geraten, etwas zu reinigen, zu entkalken oder den Akku zu laden, dann muss es nicht sein. Nee, also das muss nicht sein. Daumen runter, leider. Und als nächstes habe ich mir ausgeliehen ein Buch über nachhaltige Ernährung von einem Typen, der ist an der Uni München Professor für nachhaltige Ernährung. Sowas gibt es anscheinend, da ein extra Institut. Und das heißt, glaube ich, Rezepte zum... habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber es ist ein Kochbuch für nachhaltige Ernährung, was halt dieser Prof und ein Chefarzt von irgendwie so einer Öko-Klinik zusammen geschrieben haben. Ja, wieder halt dieser Faktor, ja, wir sind eben die Obermänner, wir erklären euch, wie es richtig ist, da bin ich ja schon ein bisschen von Anfang an unwillig, aber vielleicht ist es ja auch gut. Da bin ich schon mal gespannt. Ja, dann komme ich mal zu, was ich gerade toll finde. Also, ich finde gerade toll mein Shownotes-Buch. Ich habe mal angefangen, meine Shownotes in ein Buch zu schreiben, also in eins dieser leeren, unlinierten Bücher mit irgendeinem netten Motiv vorne drauf. Das habe ich mal beim Lidl gekriegt im Doppelpack. Das eine davon ist mein Shownotes-Buch und das andere ist mein momentanes Art-Journal. Und ich habe, inzwischen bin ich ja schon bei Folge 63 und am Anfang war das mein Strick, mein Handarbeitsbuch, wo ich so Notizen über meine Projekte und Spinnsachen und Nähen und so reingeschrieben habe. Da habe ich sogar mal so ein paar Spinn-Samples eingeklebt. Ja, das ist sogar so ein Tour de Vlies Sockengarn Spinn-Sample. Sollte ich vielleicht doch wieder aufnehmen, so ein Spinnbuch. Aber letztendlich hat sich das so ergeben, dass ich meine ganzen Projektnotizen und Fotos bei Ravelry einstelle und deswegen gar kein physisches Buch dafür brauche. Ist aber trotzdem schön. 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 Ich sehe gerade halt diese Garnprobespinnen-Dinge, siehst, die ich da eingeklebt habe und bewundere so die Farbe und so. Ha, toll. So, aber jetzt mal weiter im Text. Ja, das hat so ungefähr 10, 15 Seiten Handarbeitsbuch und dann habe ich meinen ersten Podcast da drin veröffentlicht und jetzt ist das ganze Buch schon voll mit Podcast-Shownotes. Ich habe dann immer, jeder Podcast kriegt eine Doppelseite und das ist einfach ein wunderschönes Erinnerungsbuch. Was ich da alles gestrickt habe und dann habe ich da, was ich schade finde, ist, dass ich nicht die Daten dazu geschrieben habe. Das müsste ich eigentlich noch nachholen. Also da steht immer nur Episode 11, Episode 12, aber nicht an welchem Tag ich das aufgenommen habe. Das wäre noch toll, so als Erinnerung. Aber so kann ich immer gucken, worüber ich gesprochen habe. Es ist zwar nicht so digital durchsuchbar, aber es ist wirklich, boah, da hat sich echt schon richtig was angesammelt. Das gefällt mir total gut. Und das ist halt auch echt der Vorteil am Podcasten, wenn man dann so ein Buch hat und es sammelt sich einfach dann so eine Geschichte an. Es ist für mich dann halt auch eine Möglichkeit, meine Entwicklung als Spinnerin und Strickerin zu dokumentieren und was ich dann so für Themen hatte, ist einfach toll. Also es ist nicht dann nicht so ein Tagebuch, in das dann irgendwelches Zeug kommt, wo man dann später denkt, oh, was habe ich denn da geschrieben? Ist ja total peinlich, sondern es ist dann halt was man so für die Öffentlichkeit zusammengestellt hat und dann halt gleich das ganze peinliche Zeug weggelassen hat. Hoffentlich. Und genau, das ist dann Tagebuch ohne Reue und Tränen. Ja, was mir gerade einfällt, ist, dass ich das Segment Craftblock der Woche gar nicht mehr weiterverfolgt habe, was echt schade ist. Aber ich schaffe es gerade noch nicht mal, die Blogs, die ich sowieso regelmäßig lese, zu verfolgen. Und deswegen schaffe ich es tatsächlich auch nicht, noch mal extra einen Craft-Blog der Woche zu recherchieren. Schade drum eigentlich. Ja, jetzt bin ich gerade ungefähr bei den, in meinem Shownotes-Buch, bei den Episoden, die ich vor einem Jahr aufgenommen habe. Naja, nicht vor einem Jahr, eigentlich vor 11 Monaten. Und zwar fiel mir da ein, und Tini hat das auch schon in der Gruppe Podcasting auf Deutsch angesprochen, dass bald wieder die Tour de Vlies startet. Und in der Zeit vor der Tour de Vlies gibt es ja immer Tour de Vlies Training. Und ich hätte auch wieder Lust, das hier im Podcast wieder aufleben zu lassen mit Wochenaufgaben, also was man dann in der jeweiligen Woche als Vorbereitung für die Tour de Vlies für eine Aufgabe machen kann. Und Tini hatte dann noch die Idee, als Vorbereitung für die Tour de Vlies schon mal eine kleine extra Spinn-Challenge oder ja, die Spulen leeren, UFOs fertig machen und so. Also wenn ihr Lust habt, dieses Jahr bei der Tour de Vlies mitzumachen, könnt ihr euch schon mal aufwärmen, indem ihr in der Podcasting auf Deutsch Gruppe vorbeischaut. Und ich werde wahrscheinlich ab Mitte Mai dann mit wöchentlichen Tour de Vlies Trainingssegmenten im Podcast aufwarten. Ja, das war so ungefähr, was ich gerade toll finde mit dem mit meinem tollen Shownotes-Buch. Oh, das ist so toll. Genau. Teechen habe ich heute kein neues. Ich trinke mal wieder den Kalahari Räubusch-Tee und finde es ganz super. Und das ist aber, ich habe den jetzt schon viermal besprochen. Ich bespreche den bestimmt jetzt nicht nochmal. Und hoffe, dass ihr auch ein leckeres Teechen in euren Tassen habt, so ihr denn gerne Tee trinkt. Und das war's dann wieder mal für heute von der urbanen Spinnstube. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es war, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche hoffentlich wieder hören. Und bis dahin wünsche ich euch eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.